Deutschlandfunk Kultur Feature.
An Gleis 2 fährt ein Regionalexpress nach Polen. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt an Gleis 2.
Hallo. Willkommen im Geburtsstädtchen von George.
Jetzt steige ich doch auch mal in Schelklingen aus. Also man fährt von uns halt über die Alp. Wenn man im Zug fährt Richtung Ulm, dann kommt man hier halt durch, aber man steigt nicht aus.
Ende März 2018. Ich hole Gebhard Stein vom Bahnhof in Schelklingen ab, einer schwäbischen Kleinstadt zwischen Ulm und Ehingen an der Donau.
Dass sie so ein Zementwerk da haben, das war mir gar nicht mehr so präsent.
Seit 3 Jahren recherchieren wir nun schon die Geschichte von Schorsch. Gebhard Stein war 1972 als Ersatzdienstleistender in der südbadischen Diakonie Kork tätig. Er erzählt, er habe Schorsch und anderen Jugendlichen ein triebhemmendes Versuchsmedikament geben müssen. Schorsch seien Brüste gewachsen. Wir wollten wissen, was das für ein Medikament war, welche Wirkungen und mögliche Nebenwirkungen es hatte, ob die Verabreichung durch Gebhard Stein ein Einzelfall war und wer für die Vergabe des noch nicht zugelassenen Medikaments an behinderte Menschen verantwortlich war. Ende 2016 wurden die ersten Rechercheergebnisse in einem Feature vorgestellt. Die Presse berichtete und die Staatsanwaltschaft leitete Vorermittlungen ein.
Sehr geehrter Herr Kowalczyk, anlässlich der Berichterstattung im Offenburger Tageblatt am 18.02.2017 wurde ein sogenannter Prüfvorgang angelegt. Die Auswertung der Vorermittlungen ergab, dass sich nicht nachweisen lässt, dass den Patienten ohne deren Einwilligung oder ohne Einwilligung derer Betreuer Medikamente verabreicht wurden. Unabhängig davon war davon auszugehen, dass sämtliche möglicherweise verwirklichten Straftatbestände inzwischen verjährt waren, da sich die Vorfälle vor über 40 Jahren zugetragen haben sollen.
Damit wollten wir uns nicht zufrieden geben und recherchierten weiter. Wenn wir herausfinden wollten, was damals vorgefallen war, mussten wir Schorsch finden und seine Geschichte erzählen.
Auf den Spuren von Schorsch. Medikamentenversuche an Jugendlichen und ihre Folgen. Ein Feature von Charlie Kowalczyk.
Ah, ist genau offen jetzt, oder? Guten Morgen.
Erst vor kurzem bekam ich den Hinweis, wann und wo Schorsch geboren wurde. Ich erfuhr auch, dass die Diakonie Kork ihn 1976 ins psychiatrische Landeskrankenhaus Schussenried einweisen ließ. Hatte das etwas mit dem Versuchsmedikament zu tun? Wo ist er jetzt? Lebt er noch? Kann uns jemand aus seiner Heimatstadt helfen?
Also mir wäre es jetzt nach einem Cappuccino.
Und ich auch gerne. Und gerne ein Glas Leitungswasser dazu.
Und dann sehen wir weiter.
Genau.
Er freue sich, sagt Gebhard Stein, Schorsch wiederzusehen. Jedenfalls hoffe er, dass wir ihn finden. Inzwischen wissen wir, dass er im Oktober 1957 geboren wurde. Gebhard Stein glaubte lange, der Teenager sei 16 Jahre alt gewesen, als er ihm die triebhemmenden Pillen in Kork geben musste. Aber er war erst 14. Gebhard Stein erzählt uns Unglaubliches.
Und hab mal einen Mediziner gefragt, also die jungen Assistenzärzte da. Ja, ja, das ist halt ein Erprobungsmedikament gegen den Trieb, du weißt schon. Das war's dann. Eine kritische Hinterfragung dieser Geschichte gab es nie.
Er fühle sich ein wenig wie ein Mittäter, offenbart mir der 66-Jährige. Das hätte sich bei ihm erst im Laufe dieser Recherche so entwickelt. Mindestens 3 Jugendlichen in der evangelischen Einrichtung habe er täglich ein Medikament geben müssen, das nur eine Nummer getragen habe. SH08714. Dass sich ein Zahlendreher darin befand, habe ich später herausgefunden. Auch, dass es bis heute unter dem Namen Androcur auf dem Markt ist. Bei Schorsch fielen Gebhard Stein besonders körperliche Veränderungen auf. Dem Teenager wuchsen Brüste. Das Becken wurde breiter. Von Bart wuchs keine Spur. Nach Auskunft der Diakonie Kork gibt es dazu jedoch keine Unterlagen mehr. Vor der Reise nach Schelklingen hatte ich im Bürgerservice der Stadtverwaltung nachgefragt, ob noch Angehörige von Schorsch in der Stadt leben würden.
Sehr geehrter Herr Kowalczyk, vielen Dank für Ihre E-Mail bezüglich der Recherche im Fall des Herrn Georg B. Die Familie wurde von uns kontaktiert. Jedoch besteht seitens der Familie kein Interesse in dieser Angelegenheit. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Wir sind dennoch hergekommen. Vielleicht können Bekannte oder Nachbarn uns etwas über das Leben von Schorsch berichten. Am Stammtisch im Gasthof Sonne habe ich erfahren, dass seine Mutter noch lebt. Auch die Schwester und der Bruder wohnen in der Nähe. Wenn wir Schorsch nicht selbst sprechen können, könnten Sie uns sicher sagen, wer 1972 sein Vormund war, der ja sein Einverständnis zur Verabreichung eines noch nicht zugelassenen Medikaments hätte geben müssen. Immerhin, Helmut Dietz, der Wirt des Gasthofes Sonne, kannte Schorsch, als er selbst noch ein Kind war.
Ich kannte ihn als Jungen, da war er damals schon geistig leicht behindert bis mittelschwer behindert. Und die Eltern mussten ihm natürlich auch viel um sich kümmern, viel Zeit aufbringen, viel Geduld mitbringen. Und wenn dann manche den geärgert haben, dann hat er schon probiert, sich ein bisschen zu wehren, natürlich. Aber er konnte den anderen sowieso nicht folgen, weil seine Bewegungsabläufe, die waren sowieso eingeschränkt. Also er konnte jetzt niemand hinterdrein rennen oder so.
Später habe er ihn manchmal an Feiertagen gesehen, erzählt der Gastwirt, wenn Schorsch bei seiner Familie war. Das sei aber schon lange her. Durch die Gespräche im Gasthof wird deutlich, wie schwierig es in den 60er Jahren für die Angehörigen war, mit einem behinderten Kind zu leben. Die Blicke der Nachbarn, das Getuschel, wenn sie vorbeigingen, andere Kinder, die Schorsch ärgerten. Damals war das noch sehr viel schwieriger, als es heute ist. Warum die Eltern den Sohn in den Korker Anstalten unterbrachten, einer diakonischen Einrichtung für Behinderte, Jugendliche und Erwachsene, wissen wir bisher noch nicht. Ein halbes Jahr nach Beginn unserer Recherche, im Herbst 2015, war ich das erste Mal dort, in Kork. Das Dorf gehört zur nahegelegenen Stadt Kehl am Rhein, an der Grenze zu Frankreich. Die Diakonie Kork wurde 1892 als Heil- und Pflegeanstalt für epileptische Kinder gegründet und ist heute eine Einrichtung mit fast 1400 Beschäftigten. Ich habe 5 Tage dort verbracht, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Ich traf auch Pfarrer Frank Stephan, den Vorstandsvorsitzenden der Diakonie Kork, und fragte ihn nach den Pillen, die Gebhard Stein, wie er sagt, verabreichen musste.
Es gibt ja nichts auf der Welt, was es nicht gibt. Aber nach allem, was ich auch an Berichten über die damals Verantwortlichen, die inzwischen leider verstorben sind, auch über deren Haltung, über deren Motivationen und so weiter kenne, bleibt es für mich nach wie vor unvorstellbar. Wir haben ja auch hier die Situation, dass unsere Klinik, also die Kinderklinik, die es damals schon gab, und die Erwachsenenklinik, die dann ja auch erst später dazu kam, auch sehr junge Kliniken sind, sodass auch dort historisch jetzt keine Wurzeln sozusagen bis in braune Zeit und eine personelle Kontinuität war. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, nein.
Wo ist Schorsch abgeblieben? Lebt er noch?
Ich weiß es nicht. Wir wissen, dass er irgendwann Kork verlassen hat, in eine andere Einrichtung damals gewechselt ist. Das ist aber auch schon sehr lange her. Und danach verliert sich für uns die Spur.
Frank Stephan hätte mir vielleicht mehr sagen können. Wiederholt, auch später, als ich ihn mit meinen Rechercheergebnissen konfrontiere, betont er, dass in Kork keine Dokumente aus der Zeit mehr vorhanden wären.
Ja, die Akten aus dieser Zeit existieren nicht mehr. Das andere ist, die damals zuständigen Ärzte leben auch nicht mehr, was ich ihnen andersrum gegönnt hätte. Und die Mediziner, deren Dienstzeit sozusagen historisch am weitesten zurückreicht, kamen eben dann erst in den folgenden Jahren der 70er Jahre. Ich habe mit denen gesprochen. Die haben über die konkreten Vorgänge natürlich keine Erinnerung, aber haben eine Erinnerung an ihre damaligen Vorgesetzten, an ihre Vorgänger, und sagten, sie können sich nicht vorstellen, dass dort im Grunde Versuche gemacht worden sind. Der therapeutische Einsatz von Androcur, der hat natürlich stattgefunden.
Von Androcur wird noch die Rede sein. Und von den nicht mehr vorhandenen Dokumenten, etwa Bewohnerakten, auch. Und nach der Veröffentlichung meiner ersten Rechercheergebnisse schreibt die Anwältin der Diakonie Cork am 22. Dezember 2016 an die Sender:
Die Vorgänge liegen mittlerweile 40 Jahre zurück, weswegen auch kaum mehr Anknüpfungspunkte recherchiert werden können. Ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit an den dargelegten geringen Verdachtsmomenten, die 40 Jahre zurückliegen, ist nicht im Ansatzpunkt zu erkennen.
Immerhin geht es um den Verdacht auf Medikamentenversuche an wehrlosen Menschen, mit vielleicht gesundheitlichen Spätfolgen für die betroffenen Jugendlichen. Und Anknüpfungspunkte habe ich schon 2015 einige gefunden. Dr. Volker Blankenhorn zum Beispiel. Der Arzt leitete bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2000 die Erwachsenenklinik im Epilepsiezentrum. Er würde das Medikament mit der Versuchsnummer nicht kennen, erzählt er, und fügt hinzu, dass Unterlagen zu klinischen Studien ohnehin nur 20 Jahre lang aufbewahrt werden müssten. Aber den Einsatz triebhemmender Medikamente kann er bestätigen.
Also ich persönlich würde jetzt mal gerade Triebhemmung und solche Geschichten, und ich meine, wir mussten das auch manchmal machen. Es war damals Neurozil, Haldol, ja, das waren eigentlich die gängigen, gell, die man eben dann da verabreicht hat. Nicht?
Psychopharmaka zur Unterdrückung von Sexualität wurden also durchaus auch in Cork eingesetzt. Aber auch ein noch nicht zugelassenes Medikament mit der Nummer SH08714, an das sich Gebhard Stein erinnert? Er meinte, die Versuchspillen stammten von Ciba Geigy, das heute zu Novartis gehört. Eine Mitarbeiterin der Basler Firma fand dann jedoch für mich heraus, dass bei klinischen Studien SH für Schering stand. Deshalb nahm ich nach meinem Besuch in Cork Kontakt mit dem Leverkusener Pharmakonzern Bayer auf, zu dem Schering seit 2006 gehört. Am 27. Januar 2016 teilt mir Bayer per Mail mit:
Sehr geehrter Herr Kowalczyk, nach umfangreicher interner Recherche in den Archiven der Schering AG hat sich ergeben, dass es mit derzeitigem Wissensstand keine Substanz oder Formulierung einer Substanz mit der Nummer SH08714 gibt. Beste Grüße. Communications Leverkusen.
Doch die Mail hatte noch einen Anhang, der offenbar aus Versehen nicht gelöscht wurde. Dort erfahre ich, dass sie das Versuchsmedikament gefunden haben. Statt SH08714 muss es SH8.0714 heißen. Aber warum nur will mir Bayer das verbergen? Bei der getesteten Substanz handelt es sich um Cyproteronacetat. Sie wurde unter dem Namen Androcur 1973 zugelassen. Im Oktober 2016 treffe ich den Vorstand der Diakonie Cork, Frank Stephan, noch einmal, diesmal in Berlin. Dort geht auch er davon aus, dass Schorsch Cyproteronacetat bekommen hätte, ein Jahr vor der Markteinführung.
Auch darüber gibt es keine Quellen, die ich irgendwie noch gefunden hätte. Das liegt alles so lange zurück. Aus dieser Zeit gibt es da keine Aufzeichnung und auch keine Menschen, die sich daran erinnern könnten. Ich gehe aber davon aus, dass Androcur an dieser Stelle tatsächlich zwar vor seiner Zulassung, aber wenn man weiß, wie lange so ein Medikament braucht, bis es zugelassen wird, ist, sage ich mal, ein Jahr vor Zulassung oder so schon vergleichsweise weit. Also was uns bekannt ist, ist eben ein Einzelfall.
Schorsch, ein Einzelfall? Warum erinnert sich Gebhard Stein dann an mindestens 3 Jugendliche in der Abteilung Männer 2, denen er das noch nicht zugelassene Androcur verabreichen musste? Als er Anfang 1972 seinen Dienst antrat, hatte Schorsch schon auffallend große Brüste, erinnert sich der ehemalige Zivi. Wurden dem Teenager die triebhemmenden Pillen schon vor Beginn seines Ersatzdienstes verabreicht? Gebhard Stein habe sich gewundert, dass die Ärzte das Versuchsmedikament nicht absetzten, obwohl sich Schorsch körperlich auffallend verändert habe. Bereits 1971 hatte Günter Ritzel einen Erfahrungsbericht in der Zeitschrift Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie mit dem Titel Antiandrogentherapie mit Cyproteronacetat, eine Übersicht über bisherige Erfahrungen, veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass SH8.0714 seit 1969 in mehreren Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen getestet worden ist. Die Namen der Einrichtungen aber, in denen die Versuche stattgefunden haben, bleiben in dem Bericht unerwähnt. Erst jetzt, über 40 Jahre später, erfahren wir, dass zum Beispiel in den Rothenburger Anstalten das triebhemmende Medikament getestet worden ist.
Natürlich war ich auch erschrocken, als ich feststellen musste, dass vieles dafür spricht, dass es eben auch Medikamentenversuche in den Rothenburger Werken gegeben hat und dass wir aus jetziger Sicht auch nicht immer Einwilligungserklärungen vorliegen hatten.
Die Pastorin Jutta Wendland-Park ist seit 2006 Vorstandsvorsitzende der Rothenburger Werke, einer Einrichtung vergleichbar der Diakonie in Cork.
Wir haben dann 2011 ein Buch herausgebracht, Geschichte und Geschichten, der Weg der Rothenburger Werke von 1945 bis ins 21. Jahrhundert. Und da sind auch Interviews mit älteren Bewohnerinnen und Bewohnern hier aus der Einrichtung erfolgt. Und in diesen Interviews hat sich immer wieder das Thema Gewalt abgezeichnet. Und es kam natürlich auch in den Gesprächen Fragen nach Medikamenten zutage. Und dieses hat uns dann veranlasst zu sagen, wir sollten dieses Thema Gewalt und als ein spezielles Thema eben auch die Vergabe von Medikamenten noch einmal von einem neutralen Historikerteam erforschen lassen. Und das haben wir gemacht.
Na, es sieht so aus, als ob das in relativ vielen, also auf jeden Fall in mehreren Einrichtungen schon vor Markteinführung eingesetzt worden ist. Das war mit Sicherheit nicht nur in Cork und auch nicht nur in Rothenburg.
Die Pharmakologin Silvia Wagner beginnt 2014 mit ihren Forschungen über Medikamentenversuche an Heimkindern. Inzwischen ist sie Teil des Historikerteams der Diakonischen Einrichtung in Rothenburg-Wümme.
In den Dokumenten hier, in den Akten der Bewohner, wird das immer unter SH714 bezeichnet. In den Dokumenten ist das schon ab 1969 das erste Mal aufgetaucht, also 3 oder 4 Jahre vor der Markteinführung. Und ich habe in einer Bewohnerakte auch gefunden, genau, da war das nämlich auch schon 1969, habe ich sogar einen kompletten Prüfbogen des Unternehmens, also der Sharing AG, gefunden, der ausgefüllt ist. Und ja, man sieht da eben ganz klar, dass es tatsächlich ein Prüfpräparat war. Ich habe in keinem einzigen Fall gefunden, dass die Betroffenen oder die gesetzlichen Vertreter eingewilligt hätten zur Verabreichung des Präparats. Und ich habe auch in keinem einzigen Fall gefunden, dass die Betroffenen von einem ärztlichen Gutachter untersucht worden wären. Und ich habe aber gleichzeitig in den Akten gefunden, zum Beispiel Einwilligungen von Eltern oder gesetzlichen Vertretern zu Ferien, Freizeiten oder zu anderen Operationen oder so. Das heißt, man sieht, dass Einwilligungen in den Akten dokumentiert wurden oder abgelegt wurden und dass sich aber diese Einwilligungen für die Verabreichung von Cyproteron-Acetat nicht finden, legt eigentlich nahe, dass diese Einwilligungen nicht eingeholt worden sind. Ich glaube, damals gab es nur 50 Milligramm. Moment, da muss ich... Wir haben ja alles irgendwo da. Hier Androcur. In der roten Liste von 1974 ist da nur eine Stärke aufgeführt und da enthielt eine Tablette 50 Milligramm Cyproteronacetat.
Das heißt, diese Jugendlichen, wenn die 6 Tabletten gekriegt haben, dann haben die 300 Milligramm
pro Tag erhalten. Also 300 Milligramm pro Tag erhalten. Das ist für so einen 13-Jährigen eine ungeheure Menge. Der hat das Präparat bekommen in der Dosierung, also der hat von 3-mal täglich 2 Tabletten. Und in der roten Liste von damals, also von 1974, wo das Präparat dann auf dem Markt war, da ist für Männer die Dosierung angegeben von 2 Stück pro Tag und der 13-Jährige hat aber 6 Stück pro Tag bekommen, also 3-mal höher als für Erwachsene empfohlen. Und bei diesem Jung hat sich dann auch eine Gynäkomastie entwickelt. Das bedeutet also, dass sich Brustdrüsen entwickelt haben. Und dann hat sich auch ein Brusttumor entwickelt. Und schließlich sind dann bei ihm die Brüste entfernt worden, also amputiert worden. Und jetzt muss ich mal eben gucken. Aber ich habe auch bei zwei anderen Jungen gesehen, die auch eine Gynäkomastie entwickelt haben und wo dann auch die Brüste amputiert wurden. Und bei einem steht hier auch tatsächlich, hier bei Patient entwickelte sich unter SH714 eine leichte Gynäkomastie, trotzdem weiter Verordnung des Medikamentes.
In den Akten findet man die immer gleiche Behandlungsspirale.
Die haben zunächst, weil sie unruhig waren, Medikamente bekommen zur Beruhigung, Neuroleptika. Und man bekam trotzdem diese Unruhe mit den Medikamenten nicht in den Griff, weil man eben mit ihnen nicht mehr klarkam, hat man sie einer Hirnoperation unterzogen. Diese Operation nennt man also eine stereotaktische Hirnoperation. Da werden in bestimmten Teilen des Gehirns durch Elektroden bestimmte Hirnareale sozusagen koaguliert, also zerstört. Und dadurch soll dann die Unruhe behoben werden. So, und jetzt ist es aber so, dass durch diese Operation in diesen bestimmten Bereichen des Gehirns aber auch eine sexuelle Auffälligkeit sich entwickeln kann. Und das ist bei einigen der Jungen auch geschehen. Das heißt, die waren vorher sexuell völlig unauffällig und nach der Operation haben die sich körperlich und sexuell eben stark entwickelt. Bei dem einen steht da zum Beispiel, dass er dann seitdem häufig onaniert hat. Und daraufhin hat man ihm dann das SH714 gegeben. Und dann entwickelte sich daraufhin diese Gynäkomastie. Das heißt also, es ist eigentlich ein absoluter Wahnsinn, diese Entwicklung da zu sehen in der Akte. Und man hat also immer stärkere Geschütze sozusagen aufgefahren und hat es trotzdem nicht in den Griff bekommen.
In der Ausgabe Medizinische Mitteilungen Schering von 1973 wird vor Behandlungen von Kindern und Jugendlichen mit Cyproteronacetat Androcur gewarnt.
Bei jugendlichen Patienten ist eine Behandlung mit Cyproteronacetat erst dann angebracht, wenn das Längenwachstum abgeschlossen ist. Außerdem ist eine besonders strenge Indikationsstellung empfehlenswert, da der Einfluss von Cyproteronacetat auf die Keimdrüsenentwicklung des jugendlichen Patienten vor Abschluss der Pubertät und die Frage der Reversibilität noch weiterer Untersuchungen bedürfen.
Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller, kurz VFA, gibt seit 1933 eine rote Liste heraus. Sie richtet sich an Ärzte, Apotheker, Kliniken und soll über im Handel befindliche Präparate informieren. 1974, ein Jahr nach der Markteinführung von Androcur, steht dort der Hinweis:
Nur nach eingehender Information aller Betroffenen und Einwilligung.
In der Diakonie Kork gibt es nach eigenen Angaben keine Unterlagen mehr. Aber Gebhard Stein erinnert sich an das Medikament SH714, das er mindestens drei Jugendlichen geben musste. Und der Vorstandsvorsitzende Frank Stephan hatte bezüglich Schorsch von einem Einzelfall gesprochen. Was lief in den Korker Anstalten anders als in den Rothenburger Anstalten? Dort kam es am Ende der Behandlungsspirale häufig vor, dass die Jugendlichen in die Psychiatrie eingewiesen wurden. Auch Schorsch ist es so ergangen. Am 26. August 1976 ließ die Diakonie Kork Schorsch in das psychiatrische Landeskrankenhaus Schussenried einweisen.
Ja, der Umgang mit diesen Prüfungen und diese Absprachen waren einfach locker. Und es gab jetzt auch nicht von den Pharmafirmen unbedingt ein fertiges Studiendesign, dass die gesagt hätten, so, das muss jetzt so und so getestet werden mit dieser und dieser Dosierung, sondern die Ärzte in den Einrichtungen haben das Präparat bekommen und haben selber zum Teil die Dosierung bestimmt oder auch ausgetestet und auch geguckt, wer das Medikament bekommt. Also da waren die Ärzte eigentlich sehr, hatten da freie Hand.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier in den Rothenburger Werken.
5. Juni 2018. Jutta Wendland-Park, die Vorstandsvorsitzende der Rothenburger Werke, eröffnet die Pressekonferenz. Das Historikerteam, mit dabei auch Silvia Wagner, stellt die Ergebnisse seiner Arbeit vor. Hinter dem grünen Tor, die Rothenburger Anstalten der Inneren Mission, 1945 bis 1975.
Das ist ein bisschen die Einlösung eines Versprechens.
Jutta Wendland-Park entschuldigt sich bei allen, die in der evangelischen Einrichtung unter der Gewalt der Medikamentenvergabe gelitten haben.
Schuld wiegt schwer und sie lastet auf vielen Schultern. Und ich habe auch öffentlich um Entschuldigung gebeten für das, was da passiert ist. Ich halte es wirklich für eine Pflicht auch einer diakonischen Einrichtung, sich der Vergangenheit zu stellen, um für die Gegenwart gewappnet zu sein und für die Zukunft gewappnet zu sein. Und ich finde, wir müssen es einfach sagen, um den Menschen gerecht zu werden, die darunter gelitten haben. Und wir müssen auch unsere Verantwortung wahrnehmen. Was heißt das für uns heute?
Aber wie sah das Leiden derer aus, die das Versuchsmittel nehmen mussten? Um mehr über die Wirkungen und möglichen Nebenwirkungen von Androcur zu erfahren, habe ich einen Arzt aufgesucht, der das triebhemmende Medikament verschreibt. Ich halte einen Hinweis auf Dr. Schuler in Berlin-Moabit, also rein in die U-Bahn-Linie 9. Der Arzt Christoph Schuler verschreibt seit rund 20 Jahren Transidenten und Transsexuellen Androcur, also SH 8.0714.
Ich setze das Medikament Androcur bei transidenten Menschen ein, bei ganz konkret Mann zu Frau Transsexuellen, und wende es an, um die Verweiblichung zu verbessern. Und dazu gehört neben dem verminderten Bart- und Haarwachstum, neben dem Stopp der Glatzenbildung oder dem Ausfall der androgenetisch bedingten Haarverlustes auf dem Kopf, auch eine weichere Haut, auch eine veränderte Stimmungslage und vor allem auch das Brustwachstum.
Depressionen kämen als Nebenwirkung sehr häufig vor, erklärt Christoph Schuler. Schorsch war erst 14, vielleicht auch jünger, als Gebhard Stein ihm die triebhemmende Substanz täglich geben musste. Wie hätte er seelisch auf SH8.0714 reagieren können?
Die Dosierungen für die sogenannte chemische Kastration liegen bei 300 Milligramm und höher pro Woche. Wir reden in der Transitionsbehandlung von Dosierungen zwischen 5 und 10 Milligramm derzeit. Auch wenn es 25, 50 oder 100 wären, ist da immer noch eine gewisse Diskrepanz. Unter der 10 Milligramm Dosierung ist das sexuelle Verlangen und die sexuelle Funktionsfähigkeit nicht aufgehoben. Sie ist vermindert, aber ein Sexualleben ist noch möglich, was für viele Frauen auch wichtig ist und weiterhin wichtig bleibt.
Die Jugendlichen in Rothenburg-Wümme erhielten, laut Silvia Wagner, zum Teil sogar 300 Milligramm pro Tag von der triebhemmenden Substanz. Weit mehr, als für eine chemische Kastration notwendig gewesen wäre. Mit 13 oder 14. Unfreiwillig. Als Gewaltakt einzustufen. Vermutlich wurde auch Schorsch chemisch kastriert. Gebhard erinnert sich, dass er ihm und den anderen Jugendlichen eine Tablette pro Tag geben musste. Wenn Schering damals nur 50 Milligramm Pillen produziert hat, hat Schorsch wöchentlich 350 Milligramm Androcur zu sich genommen. Mit welchen gesundheitlichen Folgen und Spätfolgen? Das habe damals keinen interessiert, sagt Gebhard Stein.
Ich war 1972 ebenfalls in Cork, habe aber keine Tabletten gerichtet. Der Junge könnte Georg B. sein. Alter und Hauptgebäude würden passen. Er war ein tüchtiger Raufbold und sehr impulsiv.
Eine ehemalige Mitarbeiterin gibt mir einen Tipp. Sie will anonym bleiben. Seit ihrer Mail weiß ich, wie Schorsch mit Nachnamen heißt. Die Hinweise verdichten sich. Schorsch solle sich in einer anderen evangelischen Einrichtung im Schwäbischen aufhalten. Deshalb bitte ich das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Württemberg um Unterstützung bei der Recherche.
Guten Tag, Herr Kowalczyk. Wir haben uns besprochen und werden hier nicht weiter aktiv werden. Freundliche Grüße, Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Württemberg, e.V.
Und nachdem ich Schorschs Nachnamen weiß, frage ich beim zuständigen Amtsgericht in Kehl nach seiner Betreuerakte.
Bezüglich der von Ihnen genannten Person gibt es beim Amtsgericht Kehl kein Betreuungsverfahren und hat es, soweit nach Durchsicht der hier vorhandenen Unterlagen ersichtlich, auch in der Vergangenheit nicht gegeben. Ein Grund hierfür könnte sein, dass bis Anfang der 90er Jahre die Betreuung in der Regel bei dem Amtsgericht geführt wurde, wo die betreute Person ursprünglich herkam.
Monatelang komme ich mit der Suche nach Schorsch nicht wirklich weiter. Ich hole mir Tipps von Genealogen, Detektiven, Polizisten. Dann endlich erreicht mich im Januar 2018 eine Mail aus Kehl-Kork mit der lang ersehnten Nachricht, wann und wo Schorsch geboren wurde. Auch der Absender dieser Nachricht bittet um Anonymität. Ich mache mich sofort nach Schelklingen auf und quartiere mich im Gasthof Sonne ein. Gebhard Stein kommt 2 Tage später. Gemeinsam suchen wir das Haus auf, in dem Schorsch die ersten Jahre seines Lebens verbrachte. Wir begegnen dort einer älteren Frau. Sie erzählt uns, dass sie Frau B. kenne, die gerade nicht da sei. Kennen Sie auch Schorsch, Ihren Sohn, fragen wir.
Ach, wissen Sie das gar nicht, dass Ihr behinderter Sohn schon vor Jahren gestorben ist?
Die Nachricht trifft uns wie ein Schock. Obwohl wir es für möglich gehalten haben, dass er tot sein könnte. Aber wir hatten immer gehofft, ihn selbst zu treffen, uns ein Bild von ihm zu machen, ihn möglicherweise nach seiner Geschichte zu befragen. Nun müssen wir uns an seine Familie halten.
Stein, guten Tag.
Wir rufen die Schwester von Schorsch an. Ihr Mann kommt ans Telefon und bestätigt uns, dass Schorsch seit 2012 tot ist. Er habe zuletzt im Samariterstift Grafeneck gelebt. Noch ist die Bereitschaft, mit uns zu sprechen, nicht sehr groß. Aber einen weiteren Anhaltspunkt haben wir nun. Ich fahre nach Grafeneck. Der Zug muss von Schelklingen die Münsinger Alb erklimmen und dabei 180 Höhenmeter überwinden. Als ich zum ersten Mal höre, dass Schorsch in Grafeneck gelebt hat, bin ich irritiert. Die NS-Euthanasie nahm dort Mitte Januar 1940 den Anfang. Oben auf der Alb wurden über 10.000 Menschen ermordet, weil sie psychisch krank waren oder behindert. Die Vernichtungsanstalt Grafeneck wurde in der Folge zum Vorbild aller weiteren Vernichtungsanstalten. Kann man diesen Ort jemals von all der damaligen Gewalt trennen? Wie soll man es da oben auf der Schwäbischen Alb aushalten? Eine Gedenkstätte vor Ort erinnert an das Grauen. Auch aus Kork wurden von den Nazis Menschen nach Grafeneck transportiert und ermordet. ...2018 scheint alles idyllisch. Friedlich. Die Ruhe wirkt ansteckend auf mich. Von Weitem hört man ein Auto, wie es den Berg zum Grafenecker Schloss hochfährt. Ziegen und Ponys fressen und dösen in der Mittagssonne vor sich hin. Schorsch hat im Haus Sternberg gewohnt. Jeder hatte dort sein eigenes Zimmer. Und Schorsch hatte auch seinen eigenen Kopf. Er ist in der schwäbischen Diaspora immer Bayern München treu geblieben, obwohl alle anderen für den VfB Stuttgart die Daumen drückten.
Ja.
30 Jahre lang lebte er in Grafeneck.
Ja. Gut. Also,
genauso lang kannte ihn Gerd Erlebach, Heilerzieher des Samariterstiftes.
Ich war einmal auch noch ganz zu Beginn, das muss 82, wahrscheinlich noch 83 gewesen sein, mit ihm und anderen Klienten auf dem Ernst-Mosch-Konzert. Und da war er völlig begeistert natürlich. Also Oberkrainer, Ernst-Mosch, das war so sein Ding.
Er hätte gern Grenzen ausgetestet. Und ein Schlitzohr sei Schorsch auch gewesen. Doch dabei treu und aufrichtig, findet Gerd Erlebach. Auf Freunde und seine Familie hätte er nichts kommen lassen. Und Sexualität hätte er da oben nicht gelebt.
Der hatte in den letzten Lebensjahren hatte auch eine Freundin auf der Wohngruppe, mit der er sehr eng war. Also ich würde diese Beziehung, die er gepflegt hat, dann schon eher als eine nicht sexuelle Beziehung einschätzen. Es war ihm wichtig, auch einen körperlichen Kontakt zu haben. Jetzt auch nicht im sexuellen Bereich, sondern während dem Gespräch jemand die Hand auf die Schulter zu legen oder im Gespräch eben die Hand des anderen zu suchen. Also das war schon für ihn ein wichtiger Aspekt im Leben.
Gestorben sei Schorsch schließlich 2012 infolge eines epileptischen Anfalls, erinnert sich der Heilerzieher. Viel zu früh, mit 55 Jahren. Ein Verlust auch für die Gemeinde Grafeneck.
Er war mit im Sportverein in Dapfen, er war, wenn die Musik hier spielte, war er mit dabei. Also von daher, er war ein Bewohner dieses Ortes Grafeneck, der auch außerhalb bekannt war. Und was ja auch für das, dass man ihn als Mensch auch hier mochte, spricht, ist, dass er hier ja auch Freunde hatte und eine Freundin. Das heißt, er war nicht nur übellaunig, sondern er konnte auch sehr freundlich und hilfsbereit sein. Und ich weiß auch noch, dass sehr viel von seinen Mitbewohnern mit auf der Beerdigung waren, damals beziehungsweise bei der Trauerfeier. Und ja, also die haben ihn dann schon sehr vermisst, weil er einfach eine bemerkenswerte Persönlichkeit war hier auf dem Gelände und auf der Wohngruppe natürlich auch.
Wir müssen mit der Familie sprechen. Sie hat erst durch uns von der Verabreichung des noch nicht zugelassenen Medikaments in der Diakonie Kork erfahren. Über 40 Jahre später und mehr als 5 Jahre nach seinem Tod. Gebhard Stein schreibt einen Brief.
Ich brauchte aber wahrscheinlich ein bisschen, ein paar Tage, um das noch einmal zu überlegen, wie man das formuliert. Dass die, also diese verschiedenen Klippen, dass man die so konstruiert, dass niemand runterstürzt.
Kaum hat Schorschs Schwester Gebhard Steins Brief erhalten, meldet sie sich telefonisch bei ihm. Auch ich telefoniere mit ihr. Sie erzählt mir, dass der Vater bis zu seinem Tod Schorschs Vormund war. Als er 2008 starb, habe sie die gesetzliche Betreuung des Bruders übernommen. Sie lädt uns zu sich nach Hause ein. Außerdem erteilt uns die Familie schriftlich ihr Einverständnis zur Einsicht in die Patientenakte von Schorsch. Sie liegt im Archiv des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg in Bad Schussenried. Doch die Klinik lehnt ab. Das Patientenrechtegesetz und die ärztliche Schweigepflicht würden dem entgegenstehen. Akteneinsicht sei ausschließlich für Angehörige vorgesehen. Die juristische Leitung der unabhängigen Patientenberatung sieht das ganz anders und informiert mich nach meiner Anfrage in einer E-Mail.
Schorschs Familie kann die Geltendmachung auch auf Dritte, wie zum Beispiel Sie, übertragen. Im Idealfall mit schriftlicher Vollmacht und Beifügung einer Schweigepflicht-Entbindungserklärung.
In Absprache mit Schorschs Schwester lassen wir es aber darauf beruhen. Im Augenblick fehle ihr die Kraft, sagt sie, selbst Akteneinsicht zu nehmen. Auch fürchte sie, was in der Akte vielleicht noch an neuen Erkenntnissen auf sie zukommen könne. Dafür brauche sie Zeit. Und was ist mit Bayer? Der Pharmakonzern geht nicht auf meine Bitte ein, im Schering-Archiv in Berlin nach SH 8.0714 forschen zu können. Auch für ein Interview steht niemand zur Verfügung. Außerdem teilt mir das Unternehmen Anfang 2017 mit, dass es nach der Veröffentlichung meines Features eine interne Recherche in seinen Archiven über Cyproteron-Acetat angestoßen hätte.
Wir bitten um Verständnis, dass wir das Ergebnis zunächst abwarten wollen. Beste Grüße.
Trotz mehrmaliger Anfragen, wie weit die interne Recherche vorangekommen sei, erfahre ich bis Anfang 2018 nichts. Dann schickt mir Bayer am 22. März 2018 einen weiteren Brief.
Sehr geehrter Herr Kowalczyk, vielen Dank für Ihre erneute Anfrage. Im Rahmen unserer internen Recherche nach Unterlagen über eine Anwendung von Megafen, Aolept, Agidal, Truxal, Androcur, Atosil und Capipramin an Kindern in Heimen in dem Zeitraum von 1950 bis 1978 haben wir in unseren Archiven keine Dokumente gefunden, die auf Durchführung von Prüfungen, Studien mit diesen Präparaten in Kinderheimen durch unser Unternehmen hinweisen. Das Land Schleswig-Holstein beabsichtigt, eine wissenschaftliche Studie zur Aufarbeitung der Vorgänge in Schleswig-Holstein in Auftrag zu geben und bat auch uns, dabei mit den Wissenschaftlern zu kooperieren, was wir tun werden. Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie um Verständnis, dass wir diese Aufarbeitung abwarten möchten und dann zu den Ergebnissen Stellung nehmen werden. Freundliche Grüße, best regards. PH Fachpresse.
Bayer konnte keine Dokumente über Prüfungen oder Studien mit Androcur in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe finden. Auch nicht in der Behindertenhilfe. Doch in den Rothenburger Werken sind Prüfbogen der Schering AG gefunden worden. Demnach hat die Schering AG Tests in den Rothenburger Werken durchgeführt in Zusammenarbeit mit den dortigen Klinikleitungen und mutmaßlich ohne Einwilligung der Versuchspersonen, ihrer Eltern oder ihrer gesetzlichen Vertreter. All das wäre rechtlich möglich und legal gewesen in einer Grauzone, die erst 1978 mit dem Arzneimittelgesetz beseitigt wurde.
Warum? Weil er im Urlaub ist oder ist noch nicht ausgeheilt?
Ich treffe Martin Friedrichs Ende 2016 in Hamburg, nur wenige Tage, nachdem er mein Feature im Auto gehört hat. Der Arzt lädt mich zu Kaffee und Croissants in seine Wohnung ein. Er erzählt mir, dass sich damals weder Schering noch andere Pharmakonzerne um Einwilligungen bei klinischen Versuchen gekümmert hätten.
Die haben gesagt, dann machen wir mal. Wird schon nichts passieren und so. Und das ist also die alte Regel.
Wann haben Sie zum ersten Mal Kontakt gekriegt mit 714?
1966. Ich war dort klinisch tätig am Mount Sinai Hospital in New York bei Herrn Popper. Und dessen Arbeitsgruppe, die hatten aber mit Prostata und Krebs eigentlich gar nichts am Hut, das war eine andere Abteilung. Dann kam ein Schering-Vertreter-Vorstand nach New York und sagte, wir haben hier ein neues Produkt. Es ist niemand da, der das klinisch betreuen kann. Das sollte also in die klinische Prüfung gehen. Dann habe ich das mit den zuständigen Kollegen, Urologen und anderen besprochen und habe gesagt, das kann ich betreuen. Und so bin ich dann mehr oder minder Mitarbeiter dieser Berliner Zentrale in New York geworden.
Schering hatte sich erhofft, Cyproteronacetat könnte helfen, Prostatakrebs zu heilen.
Also es war nicht ganz erfolgreich, weil die Voraussetzungen, das habe ich dann auch einen Vortrag bei Schering in Berlin erzählt, die Datenlage war so, wir hatten ungefähr 360 Patienten, alle vorbehandelt und dann umgestellt auf Cyproteronacetat. Und die Ergebnisse waren zum Teil so, dass man sagen konnte, gut, der Tumor ist nicht weitergegangen. Aber das wäre vielleicht auch so nicht passiert. Aber wir konnten nicht sagen, eine wirklich nachweisbare Rückbildung hat es auch nicht gegeben. Schon gar nicht von Metastasen. Und das war natürlich eine Katastrophe.
Der Berliner Pharmakonzern habe viel Geld in die Entwicklung der Substanz gesteckt. Und nun?
Jetzt haben wir herausgefunden, es hat einen enormen Einfluss auf den Sexualtrieb durch zwei Komponente, also die Gestagen, die antiandrogene Wirkung, und es ist reversibel. Warum sollen wir das nicht mal probieren? Nur, sie hätten dann eine Studie in großen Anstalten veranlassen müssen und nicht mal irgendwo in einem Laden wie Kork, da versuchen wir mal so ein bisschen, am besten nicht drüber reden, unangenehm, haben Firmen ja sowieso nicht gerne. Nicht? Und da ist offenbar die klinische Forschung von Schering, ist es ein bisschen mit denen durchgegangen.
Martin Friedrichs kritisiert die Praxis der Pharmaindustrie Anfang der 70er Jahre. Er hält SH8.0714 für eine medizinisch hochinteressante Substanz. Aber, fügt er hinzu, ethisch sei es nicht zu rechtfertigen, Versuchsmedikamente bei Jugendlichen mit Behinderung anzuwenden. Schon gar nicht ohne Einwilligung von Eltern oder eines gesetzlichen Vormundes.
Das sind Experimente, die sind bei uns auch politisch eigentlich auch gar überhaupt nicht möglich. Das erinnert so an Euthanasie. Da wird rumexperimentiert, auf Däubel kommen wir raus. Man hätte dann auch sagen müssen, diese Untersuchungen, wenn sie denn genehmigt worden wären, hätten ja gegenüber einer anderen Substanz getestet werden müssen.
Samstag, 2. Juni 2018. Gebhard holt mich in Ulm vom Bahnhof ab. Ein herrlicher Sommertag.
Sechs schon, gell? Also nach Schelgi sind es 30 und da können wir ja vielleicht eine Kleinigkeit essen.
Das Einzige, was wir noch überlegen müssen, wo wir den Blumenstrauß besorgen.
Genau.
Wir fahren heute zur Schwester von Schorsch. Wir hoffen endlich, die ganze Geschichte von Schorsch zu erfahren. Immerhin hatte sie die Vormundschaft für ihn von ihrem Vater übernommen. Sie könnte also noch über wichtige Dokumente und Informationen verfügen. Nun sind wir gleich da. Wir sitzen auf der Terrasse des Einfamilienhauses. Die Sonne scheint, es ist sommerlich. Die Schwester und ihr Mann sind da, sogar die Mutter ist gekommen. Wir sichern ihnen zu, ihre Namen nicht zu nennen. Wir fühlen uns willkommen. Es gibt Kaffee, Rhabarber und Käsekuchen. Dennoch ist die Situation angespannt. Das Aufnahmegerät bleibt anfangs ausgeschaltet. Und dann beginnen sie zu erzählen. Schorschs Geschichte von Anfang an. Seine Behinderung sei durch eine nicht erkannte Hirnhautentzündung ausgelöst worden, als er 2 Jahre alt war, sagt die Mutter. Wir sprechen 2 Stunden miteinander, ehe ich sie bitte, wenigstens ein paar Sätze ins Mikrofon zu sprechen.
Gucken, dass alles richtig eingeschaltet ist, dass der Ton gut ist, dass man sie auch gut hört im Radio.
Erstens mal mein älterer Bruder. Lustig, wenn ich was von ihm braucht habe oder so. Er war immer da, wenn er hier war, auf Ferien. Er war immer zugänglich, auch zu seinen Nichten, zu meinen Kindern. Die haben können mit ihm machen, was sie möchten. Ja, es war einfach mein älterer Bruder, wo in gewisser Weise gefehlt hat, weil er halt im Heim war. Aber wenn er da war, war es immer schön.
Schorschs Mutter wirkt bei dem Gespräch sehr angespannt, zurückhaltend, im ersten Augenblick fast abweisend. Vielleicht ist sie aber auch nur verunsichert. Dass man ihrem Sohn in Cork ein triebhemmendes Versuchsmedikament verabreichte, hat sie erst vor kurzem von uns erfahren. Und es macht ihr zu schaffen. Sie erinnert sich noch an den Tag Anfang der 70er Jahre, als sie gemeinsam mit ihrem Mann Schorsch in Cork besuchte. Dort wurde sie ins Büro gebeten.
Ob mir einwilligen täte, das ist mündlich gewesen, nicht schriftlich. Wo wir auf dem Büro sind wir da gewesen und da hat man uns gefragt. Da haben wir, mein Mann und ich, haben Nein gesagt.
Ach, die wollten, dass er sterilisiert wird?
Ja, ja, dass er sterilisiert wird, ja. Und da haben wir gesagt, nein, da passiert nichts, der wird also so bleiben. Die haben weiter zu uns noch nichts mehr gesagt. Die haben uns noch nicht mehr gefragt und gar nichts mehr.
Die Sterilisation haben die Eltern abgelehnt. Bei der Verabreichung des Versuchsmedikaments seien sie gar nicht mehr gefragt worden.
Also da hat man zu uns nichts gesagt, dass er ein Tablet oder was kriegte. Da haben wir gar nichts gewusst.
Mehrmals betont Schorschs Mutter, dass sie mit der Verabreichung des triebhemmenden Versuchsmedikaments genauso wenig einverstanden gewesen wären wie mit seiner Sterilisation. Niemals hätten sie eingewilligt. Sie wirkt fassungslos, überrumpelt von der Anstaltsleitung in Cork, von den dortigen Ärzten. Natürlich ist ihr aufgefallen, dass Schorsch Brüste wuchsen. Aber sie konnte sich das nicht erklären und hat sich mit der Zeit daran gewöhnt. War denn Schorsch im späteren Leben sexuell aktiv, frage ich.
Er hat auch mal eine Freundin gehabt, aber mehr zum Händchen haltend, aber nicht zur Sexualität oder so. Und vielleicht einmal einen Kuss oder so, aber Sexualität war doch nie. Nix.
Wie lange musste Schorsch überhaupt diese Pillen schlucken? Hochdosiert. Ist die Gabe des Wirkstoffes Cyproteronacetat 1972 bei ihm dokumentiert worden? Wurden Tests im Labor gemacht? Warum und wie lange verbrachte er in der psychiatrischen Klinik Schussenried? Schorschs Schwester schaut in den Vormundschaftsakten nach.
Das erste Mal, 26.08.1976, ist er eingewiesen worden von Kork. Da war er dann bis 23.02.1977. Das nächste Mal von 17.01.1980 bis 18.02.1980, vom 7.10.1980 bis 27.05.1981 und 1.09.1982 bis 15.09.1982 das letzte Mal in Bad Schussenried, da ist er von Grafeneck. Und dann ist er wieder zurück nach Grafeneck. Das waren die Stationen in Schussenried.
4-mal war er in der Psychiatrie. Warum nur? Danach wollte er dort nie mehr hin, blieb psychisch stabil, erzählt die Schwester. Seit 1982 lebte Schorsch im evangelischen Samariterstift in Grafeneck. Die Eltern waren froh darüber, dass sie diesen Ort für ihn gefunden hatten.
Uns hat ein Doktor angerufen, daheim, dass der Georg jetzt bei ihnen in Schusseriet sei. Am Mai haben wir nicht gewusst. Wir sind nachher nach Nähe gefahren und haben geguckt und dann haben wir geguckt, ist mein Sohn da oben gewesen. Und dann hat es geheißen, dass Kalk ihn nicht mehr aufnimmt, dass wir eine andere Einrichtung suchen müssen.
Ohne jemals zu fragen, meine Eltern, die Einwilligung oder sonst irgendwas, die hatten, haben es erst erfahren durch das, dass ein Arzt von Schusseriet angerufen hat. Er sei nicht mehr tragbar für Kork, weil er aggressiv sei und darum hat man jetzt nach Bad Schusseriet.
Warum Schorsch nicht mehr in Kork bleiben kann, erfahren die Eltern also telefonisch von dem Arzt in Bad Schusseriet. Sie sind entsetzt und konnten es nicht einmal ahnen. Es habe davor keine Gespräche gegeben, keine Hinweise, nichts. Die Diakonie Kork habe einfach geschwiegen. Ein respektloser Umgang mit meinen Eltern, findet die Schwester. Bei unserem ersten Besuch in seinem Geburtsort sind Gebhard Stein und ich noch auf den Friedhof von Scheltlingen gegangen, um das Grab von Schorsch zu suchen.
Guten Tag. Kennen Sie sich hier auf dem Friedhof aus ein bisschen?
Man findet nichts mehr. Das ist jetzt alles ganz neu. Früher hat es keine Urnengräber gegeben. Es ist lauter Urnengräber.
An diesem kalten Märztag finden die Toten in Scheltlingen keine Ruhe auf dem Friedhof. Erst abends wird hier wohl Stille einkehren. Wir brauchen lange, bis wir das Grab aufspüren.
Gebhard! Gebhard! Ich hab's!
Hier liegen sie gemeinsam im Grab. Der Vater mit seinem Sohn.
In Liebe steht auf dem Stein.
Hast du damit gerechnet, dass Schorsch gestorben ist?
Ich hab in Betracht gezogen, aber natürlich immer die Hoffnung gehabt, es ist nicht so. Ja. Der ist 5 Jahre jünger. Jünger als ich. 5 Jahre.
Fünfeinhalb Jahre nach Schorschs Tod kommt bei der Familie der Schmerz noch einmal hoch. In Kork hat der damals 14-Jährige ein triebhemmendes Versuchsmedikament bekommen mit erheblichen körperlichen Folgen. Die Familie will wissen, was ihm und möglicherweise anderen Jugendlichen in Kork widerfahren ist. Sie hoffen, dass der Vorstand der Diakonie Verantwortung übernimmt. Sagt, wie es damals war. Aufklärt. Endlich.
Also für mich, wenn es auch schon so lange her ist, möchte ich eigentlich, dass ich Kork den er Tatsache stellt und dass das die andere Jugendliche, wo es jetzt eigentlich noch gibt, dass das aufklärt wird.
Auf den Spuren von Schorsch. Medikamentenversuche an Jugendlichen und ihre Folgen. Ein Feature von Charlie Kowalczyk. Mit Tjatke Bialowons und Michael Wittenborn. Ton und Technik Johanna Fekert und Judith Rübenach. Regie Iris Drügekamp. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Deutschlandfunk und dem Norddeutschen Rundfunk 2018.